Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Meistens kommen sie zur falschen Zeit. Gerne über die Mittags- oder die Feierabendzeit. Und sie können auch ganz schön aufdringlich sein. Werbeanrufe, wo einem ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft werden soll. Ein Gütesiegel soll jetzt den Kunden garantieren, dass gegenüber den Kunden eine gewisse Fairness eingehalten wird bei solchen Anrufen. Mehr dazu später in dieser Sendung. Bauch- oder Kopfweh, tief in den Finger geschnitten, plötzlich höchstes Fieber. Was machen? Statt zum Hausarzt gehen immer mehr Leute gerade direkt ins Spital. Mit dem Resultat, dass manche Notfallstation überlastet ist und Patienten warten müssen. Bei vielen Spitälern ist man darum dran, das Notfallsystem neu einzurichten. Mit dem Ziel, möglichst schon von Anfang an die echten, in Anführungs- und Schlusszeichen, Notfallpatienten von Bagatellfällen zu unterscheiden. So könnte man die Effizienz verbessern und Kosten sparen. Wie so ein Modell aussehen kann, zeigt Crispin Zimmermann am Beispiel vom Kantonsspital Baden.
Die Statistik ist eindrücklich. Seit 1978 hat sich die Zahl der Notfallpatienten im Kantonsspital Baden mehr als verdreifacht. Die Entwicklung kann viele Gründe haben, sagt der Chefarzt vom Notfallzentrum, Markus Schwendinger.
Wir haben eine Patientenstromanalyse gemacht und haben die Patienten gefragt, warum kommen sie überhaupt zu uns? Und wir haben festgestellt, dass eben ganz viele Patienten weit über die Hälfte, also 55%, sogenannte Walk-ins sind, also ohne Anmeldung, ohne Voranmeldung, ohne dass sie vorher beim Hausarzt gewesen wären oder in einem anderen Spital zu uns kommen. Wir haben die befragt, warum kommen ihr ins Spital? Sie müssen doch warten. Und sie haben uns gesagt, ja, schlussendlich komme ich gleich schneller dran. Ich muss zwar warten, aber ich habe meine Versorgung am gleichen Tag. Und beim Hausarzt komme ich einen Termin über für die nächsten Tage.
Dann gibt es aber auch solche Patienten, die keinen Hausarzt haben oder gar nicht wissen, dass es neben dem Spital auch noch Hausärzte gäbe. Zu dieser Gruppe würden vor allem Leute gehören, die jung sind oder aus dem Ausland kommen, sagt Markus Schwendinger. Die Erfahrung zeigt, nur ein Drittel von allen Notfallpatienten bleibt länger im Spital. Zwei Drittel können nach einer kurzen Behandlung wieder heim. Speziell in den Randzeiten, an Viertigen oder Wochenende, ist im Notfallzentrum Hochbetrieb. Ja, dann haben die Leute eben Zeit für einen Besuch beim Doktor, sagt der Chefarzt. Ganz klar, dass dann die sogenannten Bagatellfälle die Behandlung der echten Notfälle verzögern können. Keine gute Situation für Patienten und fürs Personal. Darum hat man im Kantonsspital Baden anfangs 2007 gehandelt und Notfallstation umgebaut. Neu gibt es zwei Abteilungen. Wie gehabt, die Notfallstation für die schweren Fälle und neu eine Notfallpraxis für die weniger schweren Fälle. Der Markus Schwendinger vergleicht vorher und nachher.
Also wenn das vor 2 Jahren angeschaut hat, dann war das der Gang zu werden verstopft. Es ist eine Hektik da losgegangen. Patienten waren unzufrieden, sind sich im Weg gestanden. Es hat einen Schalter gegeben, wo sich alle gedrängelt haben. Man hat dort seine Krankengeschichte erzählt und alle anderen haben zugelassen. Man ist mit dem Ambulanzwagen nicht durchgekommen. Und wenn ihr jetzt anschaut, das ist einfach eine Ruhe. Es ist eine Ruhe, es ist wirkt organisiert, obwohl wir viel, viel mehr Patienten haben.
Der Markus Schwendinger rechnet, dass wir 2008 in beiden Bereichen vom Notfallzentrum gut 34'000 Patienten wird behandeln. Das sind rund 10'000 mehr als noch mit dem alten Notfallmodell. Wenn ein Patient sich im Notfallzentrum anmeldet, wird kurz nachher vom Spitalpersonal entschieden, wo der Patient behandelt wird. Notfallstation oder Notfallpraxis. Triagieren, sagt man dem.
Triagieren heisst im Prinzip sortieren, müssen Patienten nach Schweregrad, medizinischen Schweregrad, Dringlichkeiten einteilen. Also Patienten mit schwerstgradigen Erkrankungen oder Verletzungen, die können wir zuerst behandeln. Und Patienten, die leichtgradige Erkrankungen haben, müssen zurückstehen. Das führt dazu aber, dass die Patienten mit leichtgradigen Erkrankungen Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Und das sind genau die Patienten, die eigentlich durch den Hausarzt an sich sehr gut behandelt werden, aber mit dem System an sich, das System undurchschaubar war für sie oder nicht zufrieden waren mit dem System.
Und so kommen diese Patienten eben neu in die Notfallpraxis. Die sieht aus wie eine kleine Hausarztpraxis und ist direkt neben der Notfallstation. Das Modell von dieser Praxis hat das Kantonsspital Baden zusammen mit den Hausärzten aus ihrem Bezirk entwickelt. In der Notfallpraxis werden den Tag durch Patienten von Ärzten aus dem Spital behandelt. Vom 5 bis 11 am Abend sind dann aber Hausärzte aus der Region am Arbeiten. Hausärzte, die sonst sowieso Notfalldienst hätten. 37 verschiedene Hausärzte machen so abwechslungsweise ihren Dienst im Kantonsspital Baden. Trotzdem, die Notfallpraxis sei kein Hausarztersatz, sagt der Leiter Markus Schwendinger deutlich.
Eigentlich ist es so, dass es eine Erstversorgung ist. Das ist eine Notfallpraxis und es ist nicht eine Ersatz-Hausarztpraxis. Es ist eine Notfallpraxis, wo eine Erstversorgung gibt und nachher sollte die Nachkontrolle einen Hausarzt übernehmen. Am besten der Hausarzt, den der Patient schon hat, wenn es jetzt am Abend stattfindet. Und wenn der Patient jetzt keinen Hausarzt hat, dann geben wir Empfehlungen ab, wer in der Region eine Praxis hat. Und wenn es dann mal nicht sollte klappen, dann ist das die letzte Instanz. Aber es ist explizit so gemacht, dass man möglichst keine Patienten nachkontrolliert. Also das ist im Prinzip eine Abmachung, die man getroffen mit den Hausärzten, mit weisen den Patienten zurück.
Das Modell der Notfallpraxis sei anspruchsvoll. Aber die Rückmeldungen der Patienten, Spitalpersonal und der Hausärzte sei positiv, sagt der Chefarzt Markus Schwendinger. So bleibe auch wieder genug Zeit für die schwerverletzten Patienten ein paar Zimmer nebendran. Bleibt noch die Frage nach den Kosten. Normalerweise ist es für einen Patienten teurer, wenn er sich im Spital und nicht beim Hausarzt als Notfall behandeln lässt. Und so überrascht es nicht, dass es auch beim Modell zu Baden einen grossen Unterschied ist, ob man als Patient in der Notfallpraxis ist oder nur ein paar Schritte weiter nebendran in der Notfallstation. Der Markus Schwendinger mit einem Beispiel.
Wenn ich ein Krankheitsbild in der Notfallpraxis mit einfachen Mitteln behandeln oder im Notfall mit der Hightech-Medizin. Die Hightech-Medizin ist immer teurer. Und wenn ich einen Nierenstein, zum Beispiel einen Patienten mit Nierenstein, anbehandle, kann das sein, dass das mir etwa auf 80 Franken kostet. Und wenn ich die ganzen Hightech-Möglichkeiten im Notfall ausschöpfen würde für den gleichen Patienten, kann das auf ein 5- bis 10-faches stehen kommen.
Die ganze Umstellung im Kantonsspital Baden zeigt, wie sich die Spitäler den neuen Gewohnheiten der Notfallpatienten immer mehr anpassen. Auch verschiedene andere Schweizer Spitäler sind dran, mit ähnlichen Aufteilungen oder ganz anderen Modellen ihre Notfallstationen umzubauen. Weil auch in Zukunft, da sind sich die Fachleute einig, werden viele Patienten statt zum Hausarzt direkt ins Spital gehen.
Der Crispin Zimmermann über das Notfallmodell vom Kantonsspital Baden. Da stellt sich natürlich die Frage, wann soll man denn überhaupt zum Doktor? Wann soll man ausharren? Und wann soll man sofort reagieren und ins Spital? Das richtige Verhalten bei medizinischen Notfällen ist das Thema vom heutigen Ratgeber. Den hören Sie am 10. Bölfi hier auf dem Eis.
Espresso.
Fast zu allen Tages- und manchmal auch fast Nachtzeiten lästige Werbeanrufe. Das nervt viele Leute. Sogenannte Callcenter haben darum auch weitum einen schlechten Ruf. Der Schweizerische Direktmarketingverband will sich jetzt gegen schwarze Schafe in der Branche abgrenzen und führt ein Gütesiegel ein für Unternehmen, die gegenüber den Kunden gewisse Fairnessregeln einhalten. Schützt das Gütesiegel die Kunden wirklich vor lästigen Telefonverkäufern oder ist es nur ein Feigenblatt für die Branche? Der Alex Reichmuth hat mit dem Jakob Neff geredet, einem Präsident vom Schweizerischen Direktmarketingverband.
Jakob Neff, die Callcenters mit dem Gütesiegel, die verpflichten sich unter anderem zu 10 goldigen Regeln. Das ist zum Beispiel, dass sie nicht mit unterdrückten Nummern agieren, dass sie das Sternentelefonbuch beachten. Das heisst, dass sie den Leuten nicht anrufen, die explizit keine Werbeanrufe wünschen. Dass sie bei einem Verkauf 7 Tage Widerrufsrecht gewähren, wie etwa bei einem Haustürverkauf auch. Und dass sie einem nicht zu allen Tagen, sondern Nachtzeiten anrufen, also zum Beispiel nicht vor 8 Uhr und nicht nach 8:30 Uhr zu oben und auch nicht am Sonntag. Jetzt, Sie haben ja vom Schweizerischen Direktmarketingverband schon vor 3 Jahren einen Ehrenkodex eingeführt, der ungefähr die gleichen Regeln umfasst, wie jetzt die 10 goldigen Regeln. Jetzt gehen Sie weiter und bringen das Gütesiegel, hätten den Ehrenkodex offenbar nicht genug gebracht.
Der Ehrenkodex ist zuerst einmal eine Sensibilisierung sowohl von den Auftraggebern wie eigentlich auch von den Callcentern gebracht. Aber wir sehen, dass es einfach immer wieder mal ein schwarzes Schaf gibt. Wir sehen auch, dass die gesetzlichen Regelungen nicht immer korrekt greifen. Und darum haben wir gefunden, wir müssen in der Branche schauen, dass da korrekt umgesetzt wird, und haben darum im Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung für Qualitätssicherung SQS die Zertifizierung durchgeführt, wo die Callcenter regelmässig den Nachweis erbringen, dass sie korrekt handeln.
Also da hat es offenbar Unternehmen gegeben, die zwar den ERA-Kodex unterschrieben haben, aber sich dann nicht daran gehalten haben?
Da zum Überprüfen ist sehr, sehr schwierig. Wir haben vereinzelt Reklamationen bekommen. Es ist aber sehr schwierig, immer so einen Fall von einzelnen Reklamationen auf eine ganze Branche zu greifen.
Jetzt, was verändert sich denn da für mich als Kunde, ob jetzt das ein Gütesiegel ist oder ein Ehrenkodex, das ist mir eigentlich egal als Kunde?
Das sollte Ihnen eigentlich auch egal sein. Aber für den Auftraggeber ist das, glaube ich, nicht egal. Der Auftraggeber ist interessiert, dass die Verkaufsgespräche am Telefon korrekt durchgeführt wird, dass der Name genannt wird, Auftraggeber genannt wird, dass das Verkaufsgespräch nicht aggressiv durchgezogen wird, so dann er noch ins Feld nach Hand hat. Also bei uns ist sicher die Wirkung viel mehr eigentlich auf den Auftraggeber gerichtet als auf den Konsument. Weil wir brauchen beide. Callcenter wie auch die Auftraggeber brauchen fette Konsumenten.
Aber ich als Kunde, ich bin ja im Gegensatz zu anderen Labels, die ich auswählen kann, sagen, das will ich nicht, bin ich in einer passiven Rolle. Mir läutet einfach jemand an, muss ich dann zuerst fragen, sind Sie jetzt bei dem Label dabei, bei dem Gütesiegel?
Das dürfen Sie, aber in meinen Augen ist das nicht notwendig. Ich hoffe, dass der Callcenter Agent Sie freundlich auch begrüssen dort, sagen mal, dass sich's handelt und sie auch richtig auch beraten dort. Falls da nichts ist oder falls aggressiv wird, dann nachher gibt's noch eins, dann sagen sie bestimmt auch die.
Jetzt hat das Gütesiegel ja noch einen Schönheitsfehler, nämlich CallNet. Das ist ein anderer Callcenter-Verband neben Ihnen vom Schweizerischen Direktmarketing-Verband. CallNet ist nicht dabei. Was bringt denn das Ganze, wenn jetzt doch nicht die ganze Branche dahinter steht?
Also, die Branche steht schon dahinter. Wir haben zusammen mit callnet.ch haben wir den ERA-Kodex entwickelt, in einer fruchtbaren Zusammenarbeit.
Das ist also das vor 3 Jahren, das eben nicht funktioniert hat, richtig? Ja.
Geburtswehen sind bis in diesen Jahren gegangen, da muss ich sie korrigieren. Weil die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden ist manchmal doch vielleicht ein bisschen schwieriger. callnet.ch hat eindeutig eigentlich andere Prioritäten, weil sie im Verband eigentlich auch viel breiter abgestützt sind wie wir. Und darum sind wir eigentlich vorausgegangen. Wir machen da, callnet.ch steht hinten dran. Und was sehr wichtig ist, die grössten Callcenter, wo Mitglieder von callnet.ch sind, die sind jetzt aktiv dabei und haben gerade Zertifizierung hinter sich.
Jetzt, was mir nicht so ganz einleuchtet, sie versuchen ja da gewisse Standards durchzusetzen. Es gibt ja auch Vorstöße, dass man das per Gesetz regelt, zum Beispiel das 7-tägige Widerrufsrecht, das wollen sie vom Verband, vom Schweizer Direct Marketing Verband, aber nicht. Warum denn nicht?
Also, 7-tägige Widerrufsrechte, wenn da per Gesetz kommt, stört uns da nicht. Aber wichtig ist, dass die ganze Angelegenheit in der heutigen technologischen Entwicklung doch fast von Jahr zu Jahr kann ändern. Und da sind wir einfach der Auffassung, dass man direkte Lösungen von den Betroffenen in der Branche innen mal machen, dass sie aber korrekt und auch von aussen einsichtbar richtig durchgezogen wird, brauchen wir die Hilfe auch von Dritten, was wir jetzt mit der Stiftung für Qualitätssicherung auch gefunden haben. Also, dass wirklich der Konsument kann vertrauen, die Gütesiegel werden umgesetzt.
Und eine gesetzliche Lösung von gewissen umstrittenen Punkten wäre nicht einfach?
Wenn Sie schauen, wie lange wir mal gewisse Gesetze haben, dann nachher sind wir, glaube ich, da doch schneller als die jetzt Bern oben.
Sagt der Jakob Neff, der Präsident vom Schweizerischen Direktmarketingverband, zum neuen Gütesiegel für Callcenters. Die Frage hat der Alex Reichmuth gestellt. Das ist Espresso auf DRS1, am Mittwoch immer mit dem.
Stimmt das so?
Ist das?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort.
Die Antwort, die kommt wie immer von unserer Rechtsexpertin Doris Slongo und sie ist auch heute Morgen live bei uns im Studio, um die Antwort zu geben. Guten Morgen, Frau Slongo.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Und die Rechtsfrage von heute, die kommt aus dem Tessin von der Frau Nelly Hofstetter von Rovio oberhalb vom Luganersee. Ihnen auch einen guten Morgen oder ein Buongiorno, Frau Hofstetter.
Buongiorno, signora Dünzer.
Frau Hofstetter, Sie haben eine Frage im Zusammenhang mit Offerten einholen. Um was genau geht's?
Ja, also ich habe bei meinem Baumeister eine Offerte verlangt für Verkleinerung von meinem bestehenden Schwimmbassin. Und haben daraufhin eine Rechnung bekommen über 1614 Franken für Offerte und Baubewilligung. Und er hat 9 Arbeitsstunden an 160 Franken berechnet. Jetzt habe ich Sie wieder fragen, ist das korrekt?
Frage von der Frau Hofstetter. Also darf er für die Offerte 1600 und ein bisschen mehr Franken verlangen? Doris Lungo.
Ja, da gibt es einen Grundsatz, dass die Offerte gratis ist. Die Offerte ist erst eine Einladung zu einem Vertragsschluss. Das ist erst ein Angebot. Und damit gibt es noch keine Bindung. Erst wenn der Vertrag geschlossen ist, gibt es eine Verbindung, nämlich eben den Vertrag zu halten und die Arbeit zu zahlen. Offerte ist also gratis. Nur im Fall, wo ein Offerent, also ein Handwerker da zum Beispiel, findet aufgrund von der besonderen Umstände, weil es irgendwie speziell viel Arbeit gibt, spezielle Arbeit oder Untersuchungen, Abklärungen und so weiter, möchte er die Arbeit verrechnen. In so einem Fall müsste er aber zuerst Ihnen das sagen. Das heisst, er müsste sagen, die Arbeit kostet etwas, ich kann die Offerte nicht gratis machen. Und am besten natürlich auch noch gerade, wie viel. Und wenn er das nicht sagt, dann, egal wie viel Aufwand er gehabt hat, dann ist eine Offerte gratis.
Frau Hofstetter?
Ja, danke Ihnen vielmals und ich wünsche allen einen guten Tag.
Ist in dem Fall alles schon klar für Sie?
Ja, es ist. Ich danke Ihnen vielmals.
Ja, ich auch, merci. Danke für das Mitmachen. Ade, Frau Hofstetter.
Es gibt ja vielleicht etwas, was ich anfügen kann. Ja. Frau Hofstetter, vielleicht hören Sie es noch.
Ja, sind Sie noch da, Frau Hofstetter?
Jawohl, sie hat jetzt da eine Mischung. Sie hat natürlich noch die Offerten einerseits und sie hat die Baueingabe, die der Handwerker gemacht hat, andererseits. Baueingabe ist etwas anderes, das ist nicht Offerte. Einfach das zur Verdeutlichung, aber ich glaube, Frau Hofstetter weiss das.
Ja, Sie haben gestern kurz Kontakt gehabt schon mit ihr, aber für sie ist, glaube ich, wirklich jetzt alles so unklar gewesen. Können wir für die jetzt den Fall das erste Mal gehört haben und jetzt einfach das Espresso gelöst haben, das nochmal kurz vielleicht zusammenfassen, was ist wichtig im Zusammenhang mit Offerteinholungen?
Also grundsätzlich ist eine Offerte gratis. Wenn der Handwerker aber findet, er will die Arbeit nicht gratis machen, dann muss er es sagen. Und wenn er es nicht sagt und die Arbeit trotzdem macht, dann bleibt die Offerte gratis. Wenn es so ist, wie jetzt da im Fall von der Hofstetter, dass sich da gerade nahtlos ein Auftrag anreiht, wie jetzt die Baueingabe, oder eben die Offerte übergeht in die Ausführung von der Arbeit, dann bleibt die Offerte trotzdem gratis. Und man hat dann das Recht als Kunde, zum Abkoppeln und schauen, wie viel ist Offertaufwand gewesen und was ist der Rest gewesen. Und nur für den Rest muss man zahlen.
Besten Dank, Doris Lungo, für die Ausführungen und merci an die Frau Hofstetter ins Tessin. Wenn Sie als Zuhörerin so eine Frage haben aus irgendeinem Bereich vom Recht, dann können Sie uns Ihre Rechtsfrage auf zwei verschiedene Wege zukommen lassen. Der einfacher und der schneller ist das Internet. Gehen Sie auf drs1.ch. Wir haben dort einen entsprechenden Link bereit gemacht unter der Rubrik Espresso für die Rechtsfrage. Oder dann schreiben Sie uns einen Brief, schildern Sie kurz und bündig um was es geht, tun Sie eine Telefonnummer drauf und dann schicken Sie den Brief an Schweizer Radio DRS1, Postfach 8042 Zürich. Schweizer Radio DRS1, Postfach 8042 Zürich. Und jeden Mittwoch picken wir eine Rechtsfrage raus.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.